ich hätte ja angefangen mit der Frage Radikalität, ja oder nein, aber.
Oh,
Aber gut, dann halt Peter
ja,
Thiel.
man muss ja nicht alle direkt jede philosophische Fragestellung auf eine Entweder-oder-Entscheidung
Doch.
radikalisieren, ja. Aber zumal wir auch nicht unter uns sind, Thomas, heute, sondern wir uns sehr freuen, in einer Art Premiere einen Gast bei uns zu haben, und zwar Miriam Schaub, die mit ihrem wunderbaren Buch zur Radikalität, jüngst rausgekommen in meiner Verlag, noch diesen Monat, uns beehrt und mit uns gemeinsam ein Konzept diskutieren möchte, das von ihr quasi in epischer Breite gewürdigt, diskutiert, an vielen Stellen auch weiterentwickelt worden ist zur klassischen Tradition, eben die Frage der Radikalität, was verstehen wir darunter? All das ist heute gewissermaßen Anlass, weiter einzusteigen in die Diskussion, die wir hier vielleicht schon mal hatten, aber die hier nochmal eine Radikalisierung erfahren mit den interessanten Perspektiven, die Miriam eingebracht hat. Miriam Schaub, das vorneweg für alle, die sie nicht kennen, ist Professorin für Philosophie, Ästhetik und Kulturtheorie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, ist schon an vielen Stellen hervorgetreten mit interessanten Publikationen, die sich vor allen Dingen im Zentrum und der Filmtheorie, ausgehend auch von Deleuze, beschäftigt haben. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das jetzt auch schon ein langwährendes Projekt, das sich begleitet hat über viele Jahre. Das merkt man eben auch an, wenn man liest, das angereichert ist sozusagen von Gedanken, von Auseinandersetzungen, die zeitaktuell eingehen und trotzdem sich gespiegelt finden in den historischen Debatten. All das macht dieses Buch sozusagen zu einem sehr interessanten Gewebe, ja, dass wir heute versuchen, selber auch im gewissen Sinne einzuweben, wiederum in die gegenwärtigen Belange. Ja. Das wären sozusagen unser Anliegen, wie immer, bei Arnold und Arnold. Gleichzeitig aber ist es der kollegiale Ton, der auch dich, Miriam, wir hatten früher darüber gesprochen, wir werden uns duzen und wir freuen uns vor allen Dingen auf eine Auseinandersetzung um die Sache und um neue Einsichten für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn du mir gestattest, an dieser Stelle, wie sich das gehört, eine Eingangsfrage zu stellen, die gerade in philosophischer Hinsicht und mit Blick auf deine nicht unwesentliche Fragestellung, wie verhält es sich eigentlich mit Theorie und Praxis, ja, diese Frage aufgreifend zu formulieren, was wäre jetzt eigentlich die unmittelbare Anschlussfähigkeit eines Themas von Radikalität in der gegenwärtigen Zeit? Und man hätte vielleicht einige Überlegungen direkt bei der Hand. Es gibt sozusagen positive, aber auch traurige Beispiele der letzten Jahrzehnte. Vielen wird vielleicht auch vor allem religiöser Terrorismus einfallen, also bestimmte Form von Radikalität. Interessant an deinen Überlegungen ist da ja vorneweg, dass du für bestimmte Grenzen einziehen möchtest, die wir noch gerne diskutieren und auch diskutieren sollten. Aber mal so ganz aus der Gegenwart gegriffen, ja, weil es auch ein Phänomen ist, das vielleicht viele irritiert und doch zum Nachdenken auf neue Weise anregt. Was machen wir mit diesem komischen apokalyptischen Denken aus dem Silicon Valley, wie es uns etwa jetzt in den, ja, soll man sagen, geheimleeren Lectures von Peter Thiel entgegenschlägt? Was ist das denn für ein seltsames Phänomen? Ja? Wie soll man sich dazu verhalten? Wie passt das in die Gegenwart? Und ist das eine Form von radikalem Denken? Ist das eine Form von Bruch? Was hat es damit auf sich aus deiner Perspektive?
Also zum einen ist das ja, wie du schon sagst, wirklich ist das Thema der Radikalität schon auch ein gefährliches Thema und gefährlich in dem Sinne, dass eben die moralische Einordnung, ist das nun gut oder schlecht? Oder erweist sich erst das Gute oder Schlechte der Radikalität vielleicht auch erst in einer historischen Perspektive, also vielleicht erst in 30 Jahren kann man wirklich darüber urteilen, was heute passiert. Und dass es sich diesen moralischen, also dass beide moralische Zuschreibungen möglich sind, also deswegen wäre die leise Frage von Thomas Arnold hier in diesem Fall, also ja oder nein, ist auch die Frage nach, ist sie gut, ist sie gut oder ist sie schlecht? Und natürlich ist sie eben leider beides und kann ganz verschieden wirken. Und genau mit diesem Double Bind sich aber auseinanderzusetzen, ist gerade deswegen interessant, weil ich ja in dem Buch die These vertrete, dass es eine Auseinandersetzung mit der Utopie der Unerpressbarkeit ist. Also das eine der psychologischen Motive, die es mir zu sein scheint, warum es über alle Kulturen hinweg, über alle Gesellschaften hinweg und auch über alle individuellen Lebensalter hinweg es Radikalisierungen und Radikalität gibt, scheint mir etwas mit dieser Utopie der Unerpressbarkeit zu tun zu haben. Und das ist natürlich deswegen interessant, weil wir ja als körperliche, leibliche Wesen höchst erpressbar sind, alleine dadurch, dass wir verletzlich sind, dass wir einen verletzlichen Körper haben und dass wir einen bedürftigen Körper haben, der hungrig wird, der schmerzempfindlich ist, der durstig wird und das in ganz regelmäßigen Abständen und fast nie in der Lage ist, diese Ressourcen dafür selber zu versorgen, wenn die Gesellschaft darum herum nicht funktioniert. Also das ist zunächst einmal dieses Unbehagen, was dieses Thema mit sich bringt und auch mich in die unbehagliche Situation setzt, dass ich immer dann als Expertin jetzt gefragt werde, ist das denn nun diese Schublade oder jene Schublade? Ich bin ganz froh, dass ihr in eurem Podcast natürlich an diesem Schubladendenken gerade nicht interessiert seid, sondern im Grunde alle Schubladen schon aus der Kommode rausgebrochen sind und der Inhalt verstreut auf dem Boden liegt.
Ja.
Und in diesem verstreuten Inhalt finden sich sozusagen auch die Unterhosen von Peter Thiel. Und also jedenfalls in meiner Imagination. Nun muss ich sagen, Peter Thiel kenne ich jetzt auch wie ihr natürlich nicht aus der Anschauung, sondern nur über die Peter Thiel Story, die bei der ARD als sechsteiliger Podcast zu hören ist. Das ist also sozusagen mein Kenntnisstand, zumindest einige der Folgen. Und die erste begriffliche Unterscheidung, die mir natürlich dazu einfällt, ist die zur Disruption. Das ist ja genau die Politik, unter der dann Donald Trump im Grunde auf dem Peter-Thiel-Ticket fährt. Und Disruption ist ja interessanterweise eine Form von systematischer, organisierter, kalkulisierter Willkür. Und diese Willkür zielt darauf, das Gegenüber zu terrorisieren durch Unberechenbarkeit. Also die Wirkung von Disruption ist ganz klar Terror, Angst, um damit die eigene Machtposition zu etablieren, die nicht existiert, wenn man sich nicht terrorisieren, wenn man sich nicht erpressen, also im Grunde, wenn man ein radikales Gegenprogramm oder ein radikales Antidot, ein Gegengift, ein radikales Gegengift dagegen hätte. Und diese kalkulisierte Form der Willkür, ist eben auch ein Wille ohne Verantwortung. Es ist ein Wille ohne Gewissen. Und das ist eben gerade nicht das, was ich für charakterisierend für Radikalität halte, in der es tatsächlich eher um einen heiligen Ernst geht. Und dieser heilige Ernst hat ein Gewissen sich selbst gegenüber. Und deswegen glaube ich auch, dass die echten radikalen Akte die Grenze am eigenen Körper ziehen, also mit dem eigenen Körper arbeiten, auch bis zum Ende, bis zur blutigen Konsequenz, ja. Aber eben ihre Hauptwirkung auf die Gesellschaft immer die der Beschämung ist und nie des Terrors. Und Scham ist ein ganz anderes Gefühl, was man auslöst, als wenn man jemanden terrorisiert. Also man kann es auch von den Wirkungen, glaube ich, sehr gut unterscheiden, ob man es mit einem radikalen Akt zu tun hat, der sehr oft ein Akt ist, der jetzt im ersten Moment beschämt, weil er mich fragt, warum kann ich das nicht, wenn das der andere kann? Ich bin ja genauso aus Fleisch und Blut, ist ja kein Cyborg, der da irgendwas tut. Ich bin ja genauso verletzlich wie er oder wie sie. Also man kann es auch in den Wirkungen, glaube ich, den Unterschied ganz gut festmachen. Und klarerweise ist die Radikalität für mich mit einer inneren Stringenz und Konsequenz und einer inneren Verantwortung für sich selbst, für die eigene Identität. Und deswegen kommen radikale Akte eigentlich meistens dann, schwingen sich auch Menschen zu radikalen Akten auf, wenn sie sich sozusagen in ihrem Inneren, also wissen, dass sie im Grunde das Leben nicht lebenswert ist, wenn sie diese eine Idee nicht verteidigen. Und diese, also auch vielleicht auch letztlich sogar dieser Opfermut, den sehe ich nun bei den Tech-Milliardären überhaupt nicht, die also sehr viel Geld dafür einrichten, genau ihre existenzielle Angst zu schüren. Und ich glaube, niemand ist ängstlicher als Peter Thiel selber, der viel Geld da rein investiert, am Ende heißt das kryonifiziert wird, in die Kältekammer kommt, um möglicherweise ewig zu leben, was mir ganz deutlich zeigt, dass er jedenfalls in diesem Leben nicht verstanden hat zu leben. Wenn man jetzt vielleicht nochmal ein Beispiel geben will, wo man diese Disruption sehen kann, also was ja sehr, auch in diesem Podcast sehr, die Anekdote, die überliefert ist, ist, dass er zusammen mit einem Kollegen namens, ich spreche jetzt noch Französisch aus, Rabouas, in der Stanford-Zeit, beides wohl bemerkt, aus dem Hintergrund, dass sie in Stanford vor dem Dekan oder einem Dean sogar laut skandalisierend nachts gerufen haben, he should die of AIDS, womit sie ihn einerseits als homosexuell geoutet haben und ihn dann sozusagen auch als noch eine allgemeine Gesundheitsgefahr für eine allgemeine Gesundheitsgefahr erklärt haben. Und natürlich wurde dann gefragt, ist das durch die Meinungsfreiheit noch gedeckt, so ein unflätiger Akt? Und dann sind die auch am Ende, also sind keine großen Disziplinarmaßnahmen erfolgt, obwohl es eine Untersuchung gab, weil ja dann die beiden Verursacher mehr oder weniger gesagt haben, ja, wir sind ja selber schwul, wo ist denn hier das Problem? Und es war ganz klar, dass es eine kalkulisierte Provokation war, die Aufmerksamkeit auf diese Personen lenken sollte und auf ihre Ideen. Und dem politischen Club, dem sie anhingen, der bestand eben darin, immer die Minderheitmeinung zu vertreten, und zwar aus Prinzip, und immer dagegen zu sein. Und das gilt auch heute noch als die Einstiegsfrage von Peter Thiel. Also wenn er sich mit jemandem unterhält, dann haben sie quasi, ist der Elevator-Pitch mit ihm: Sagen Sie mir eine Sache, an die Sie glauben, an die der Rest nicht glaubt. Es geht also darum, aus Prinzip dagegen zu sein. Es ist also auch hier wieder ein Prinzip, was angewendet wird, was aber sozusagen keine innere Substanz, kein inneres Fundament hat, sondern ganz wesentlich eben auf dieses Moment des Schockierens ja, Beute macht. Und in diesem Schock auch versucht, letztlich daraus eine Machtfigur aus diesem Schock zu kreieren. Und das macht die Sache so brandgefährlich.
Das bedeutet, dass sie in deiner Terminologie nur Extremisten sind
Ja.
und nicht radikal. Uns ist im Vorgespräch auch aufgefallen, dass die meisten Extremisten gar nichts Radikales haben, denn Leute durch Terror zu unterdrücken ist ja Standard Practice. Also sozusagen, das geht nicht an die Wurzel und da verändert sich nichts, sondern das macht man seit Tausenden von Jahren. Im Grunde ist da nichts Neues dazu gekommen. Also es ist nichts Innovatives, sondern das ist nur die übliche, ja, wie soll man sagen, weit ausliegende Ausformung von irgendeinem Willen zur Macht. Also ich finde die Unterscheidung zwischen Radikalität und Extremismus deshalb so schön, weil der Extremismus sich dann als sozusagen relativ banal erweist und wenig innovativ, deshalb nicht weniger schrecklich. Und Peter Thiel bedient sich ja auch alter Tropen. Also das ganze Thema des Antichrist und so weiter ist ja back to the roots, sozusagen. In dem Sinne aber nicht radikal, sondern standard fare. Also das kennt man ja. Es gibt sozusagen einen Gegner, der auftaucht. Das ist auch ein bisschen älteres Buch, auf das er sich bezieht mit der Bibel. Also eigentlich ist daran nichts innovativ, sondern es ist nur extrem und sonst gar nichts. Und deshalb finde ich diese Unterscheidung sehr schön, weil man damit einerseits ausweisen kann, wie schlimm eine Position ist, ohne dass sie aber irgendeinen philosophisch bedeutenden Anspruch
Ja, das hast du aber jetzt sehr schön gesagt, Thomas.
hat.
Mir ist dann noch eingefallen, natürlich, das kennt ihr natürlich auch alle, dieser Film Das Leben der anderen, in dem es um eine Auseinandersetzung mit der Staatssicherheit geht und wie der Terror verbreitet worden ist. Man kann das auch ganz, es wird erklärt in diesem Film, wir verhaften die Leute willkürlich, ohne besonderen Grund, und dann lassen wir sie auch ebenso willkürlich wieder frei, nach 3, 4 Monaten oder 5 Jahren. Und die Leute sind gebrochen auf jeden Fall. Und das ist so, das ist einfach ein psychologischer Mechanismus. Menschen können mit Unsicherheit ganz schlecht umgehen. Das weiß man auch. Also zwischen Käfer und Borke sozusagen, wenn man auf eine Diagnose wartet. Man kann mit vielen Dingen umgehen, aber Unsicherheit ist ein Mittel des Terrors. Und dann produzieren Menschen ihre eigenen Antworten in der Zeit des Terrorisiertwerdens. Und meistens glauben sie dann durch Wohlverhalten einschwenken zu müssen. Und das ist ja genau das, was bei diesen Tech-Bossen auch passiert ist, dass sie mit der zweiten Trump-Wahl haben sie. Sie haben jetzt bei der zweiten Inauguration hinter ihm gesessen. Und insofern finde ich, war der Blick der Kamera, der den Blick von Mark Zuckerberg in den aufgeblähten künstlichen Busen von Bezos, da noch nicht Ehefrau Sanchez, eröffnete, war eigentlich so entlarvend, wie es nur entlarvend sein konnte. Also eigentlich hatte diese Kamera dann den allerdemokratischsten Blick, muss man sagen. Vielleicht noch eine Sache, was ja auch in dem Podcast interessant ist über Peter Thiel, dass ja die Podcastmacher immer wieder sagen, dass es da auch etwas Faszinierendes gibt. Und Thomas, du hattest ihm ja gerade sehr elegant diese Faszination auch wieder abgesprochen. Ich fand nur einen Aspekt faszinierend, und der blitzt als Verführung auch in meinem Buch tatsächlich an einer Stelle sehr spät auf und ist mir auch eher so passiert. Und jetzt versuche ich das auch eher schon wieder so zurückzunehmen. Aber diese Idee, dass die Menschheitsgeschichte schon auch zeigt, dass Menschen eigentlich, dass einfach dieser banale Weg immer der einfachere ist. Also man könnte ja auch sagen, ne, es gibt so viel Böses auf der Welt, weil es ist, das sieht man schon bei den Sandburgen, die Kinder bauen. Eine Sandburg zu bauen dauert, sie zu zerschlagen, ist super einfach. Das heißt, Selbstwirksamkeit durch Zerstörung herzustellen, ist super, super einfach. Und das erklärt vielleicht auch, warum es so viel, warum so, also warum diese einfache Unterscheidung zwischen einfach und kompliziert so viel Übel sozusagen dahinter liegt, dass die einfachen Dinge eben lieber gewählt werden oder dass wir auch diesen psychologischen Bias haben, dass wir negative Dinge stärker erinnern als positive Dinge und so weiter. Und eine Sache von Peter Thiel nennt der Interviewer auch als verführerisch und ich muss, das blitzt, wie gesagt, sogar in meiner Arbeit ganz am Ende einmal auf, dieses Gefühl, könnten Maschinen es nicht doch besser, könnten Maschinen nicht durch Social Design Menschen besser erziehen, als sich Menschen untereinander erziehen können und als Menschen sich selber erziehen können. Und diese, also dieser Gedanke, auch sozusagen gerade angesichts der wirklich historischen Last der Tatsachen, also dieser Verführung habe ich, glaube ich, auch in einem Halbsatz nachgegeben.
Ja,
Also
das wäre jetzt,
das sei der Ehre halber gesagt.
auch meine Anschlussfrage gewesen. Da hätten wir ja jetzt vielleicht eine Bruchstelle zwischen klassischer Radikalität und smarter Radikalität, wie du sie nennst.
Ja.
Ist das, was du jetzt quasi als eine Art lässliche Sünde vielleicht auch markiert hast, die eigentliche Konsequenz dann dessen, was du smarte Radikalität nennst? Quasi eine Übertragung von Radikalität, die sich dann was sich schon ins Posthumane verschiebt, indem wir gewissermaßen nicht mehr dieses heroische Bild der klassischen Radikalität, wie du es zeichnest, vor Augen haben, das, wo sich jemand gewissermaßen, wenn du so willst, ein Regime auferlegt mit Blick auf ein Ideal, das er verfolgt, nicht? Also du zitierst ja auch zu Recht sehr oft Helmut Plessner, der ja auch eine klassische Abhandlung darüber verfasst hat und sich quasi zum Sklaven seines eigenen Ideals macht, ja? Sondern wo wir es vielmehr mit einer fluiden Form der Hinterfragung, der Subversion und so weiter zu tun. Und was du ja jetzt gerade aufmachst, ist die Frage, schlägt das am gewissen Punkt, diese smarte Radikalität, die eben nicht diese stocksteife, auch vielleicht humorlose Form ist, ja, sondern diese Spontihaftigkeit, ja, schlägt die nicht vielleicht tatsächlich in die Unberechenbarkeit von künstlichen Intelligenzen an einem gewissen Punkt? Ne? Also auf so eine Mikrodisruptivität vielleicht, die dann mit dem ganzen Halluzinieren der GPTs dann doch noch irgendwie sowas ergibt wie Humor oder sowas, ja. Ist das quasi die Bruchstelle, die Problematik, in der wir stehen?
Also vielleicht, ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr, müssen wir ein bisschen länger ausholen.
Wie
Also
das?
die smarte Radikalität ist nicht an Digitalität und an Maschinen gebunden. Das ist ja auch in meinem Buch klar. Die beginnt
Ja.
ja für mich in der venezianischen Gesellschaft mit der Pest sozusagen, mit 1348. Und das hat mir viel Spaß gemacht, eben auch zu zeigen, dass alle diese Prinzipien wie Kollektivität, Uniformität, Anonymität dort erfunden werden, benutzt werden, auch eine Reaktion auf etwas enorm Einschreitendes ist, nämlich wie die Pest, die das ganze Sozialsystem in besonderer Weise eben bedroht und dann eine ganz scheinbar erstmal kontraintuitive Strategie aufmacht, in der Menschen plötzlich interessanterweise, würde ich sagen, die Theorie-Praxis-Lücke anerkennen können, die genau der klassisch-Radikale nicht anerkennt. Also ich rekonstruiere das ja so ein bisschen. Der klassisch-Radikale, wie du schon sagst, Florian, ist der aus einer inneren Konsequenz und Stringenz handelt, aber im Grunde irgendwie so ein Zwangscharakter zu sein scheint, der im Grunde auf seiner Eisenbahnschiene sitzt.
Sokrates
Der
ist ein Beispiel, ne?
Der
Ja.
mit dieser Unbedingtheit jetzt etwas tun muss und er glaubt an dieser Theorie, also er sieht die Theorie-Praxis-Lücke überall, er wittert sie überall und er sagt, die muss ich schließen mit meinem eigenen Leben. Und dann passieren zwei Dinge für die Außenstehenden. Es sieht moralisch überheblich aus und die Rigidität stößt auch ab. Also die Rigidität ist verstörend und die Moral ist sehr anspruchsvoll. Also die Arroganz dahinter wird gesehen. Und es führt also nicht nur dazu, dass die anderen beschämt sagen, warum kann ich die Theorie-Praxis-Lücke nicht auch schließen, sondern man sagt sich, also der oder diejenige scheint hier wirklich über die Leisten zu schlagen und man muss doch zur Anerkennung der Menschlichkeit auch eine kleine Lücke zwischen Theorie und Praxis muss doch sein, sonst wird es doch ganz und gar unmenschlich. So. Und diese Figur sozusagen ist klar für Plessner, die kann nicht populär werden und die kann nicht. Die ist ihm auch sozusagen zu Theorie versessen. Und was ich ja so, was auch einer meiner Anlässe war, das Buch zu schreiben, war natürlich im Grunde diese Plessnersche Seitenbemerkung, Radikalität sei im Grunde krude Philosophie oder sei eine falsch verstandene, an den falschen Platz gerückte, nämlich in die Praxis gerückte, fälschlicherweise in die Praxis überführte Theorie. Und das fand ich natürlich höchst interessant, weil es natürlich umgekehrt auch heißt, dass Philosophie eine krude Form von Radikalität ist. Also dass, ne, dass sich die Seiten auch zu, dass es auch eine Zurückspiegelung sozusagen in die Philosophie gibt. Und das deckt sich ja auch mit der Idee, dass wir im Grunde als Philosophinnen daran erzogen sind, unsere Gedanken in großer Konsequenz zu fassen. Und natürlich sind alle monistischen Denker, und man muss auch dazu sagen, ich habe mich immer mit monistischen Denkern beschäftigt. Also zu denen würde ich Leibniz zählen, zu denen würde ich auf jeden Fall auch Deleuze als Eminenzdenker zählen. Ich konnte mit diesen dualistischen Denkern diese Gegensätze immer in sich selber ausmitteln. Warum auch immer, ich konnte nicht viel mit ihnen anfangen. Also diese monistischen Denker legen auch schon noch mal nahe, warum klarerweise Radikalität sowas wie ein Distinktionsmerkmal für die Philosophie ist, für das Insignium einer Philosophie und als solches absolut gewertschätzt wird. So. Und der Bruch jetzt sozusagen zu der Smartenform ist interessanterweise, dass das die Radikalen sind, die, deswegen nenne ich sie auch Teilzeitradikal, die Unmöglichkeit oder auch die Unmenschlichkeit, diese Theorie-Praxis-Lücke ganz zu schließen mit dem eigenen Leben und dem eigenen Körper, dass sie diese Unmöglichkeit anerkennen, dass sie diese Begrenztheit anerkennen und deswegen nur für einen Teil ihres Lebens, nur für einen Teil ihres Tages, nur für einen Teil ihrer Zeit sich diese Unbedingtheit leisten können und die sich dann auch unter anderen Bedingungen leisten, als das auf der anderen Weise passiert. Und das war dann eben sozusagen mein Spaß, zu zeigen, dass diese Formen erstmal mit Digitalität gar nichts zu tun haben, aber klarerweise sind Formen der Kollektivität, der Anonymität und der Uniformierung oder der bewussten Uniformierung alles Strategien, die sehr gut im digitalen Raum funktionieren, die geradezu apotheotisch im digitalen Raum funktionieren. Und deswegen ist es eben auch kein Zufall, dass die ersten, die mir da ins Auge fielen, die Hackergruppe, das Hackerkollektiv Anonymous ist, was ja auf wunderbare Weise das Problem der Erpressbarkeit dadurch löst, dass sie sich wirklich nicht kennen, also dass sie kooperativ handeln, aber sich wirklich nicht kennen. Und dass sie deswegen auch nicht, wenn sie gefasst werden, die anderen verraten können. Sie können also ihre Mitstreiter, ihre Kollaborateure nicht verraten, weil das Prinzip, auf dem ihre Kollaboration beruht, dass das Nichtkennen ist. Und das wird natürlich in diesem Fall mit digitalen Mitteln hergestellt, dass sich nicht kennen. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend zu sehen auch, wie so ein Hacker-Kollektiv natürlich trotzdem auch natürlich von rechten Hackern genauso infiltriert werden kann. Das passiert ja auch. Deswegen gibt es eine einzige andere Regel, die kennt man ja auch. Also es gibt natürlich diesen Spruch so, we are legend, expect us und so weiter. Aber die Regel ist, not in your name. Not in your own name, not in your own cause. Also sobald ein Hacker anfängt, klarerweise offenbar etwas im eigenen Namen für die eigene Sache zu tun und das Kollektiv missbraucht für die eigenen Zwecke, ne, in dem Moment hört die Kollaboration mit den anderen auf. Das ist das einzige Gesetz und das ist auch die einzige Regel sozusagen, mit der man versuchsweise dann jemanden ausscheidet aus dem Kollektiv, mit dem man dann nicht mehr interagiert, ohne natürlich zu wissen, wen man da rausschmeißt. Aber man versucht auch hier anhand der Handlungen, also anhand dessen, was da getan wird und wie etwas getan wird, auch so einen Kontrollmechanismus einzuführen. Und das fand ich eine sehr interessante Figur in diesem Fall.
Dann anschließend die Fragestellung der Unerpressbarkeit. Ja. Ist ja für dich ein zentraler Term, weil du daran zeigst, dass sich dazu eine Radikalisierung auch im Sinne eines Radikals, wenn man das jetzt mal so atomistisch versteht, begreifen lässt, in dem Sinne, dass es vielleicht im weitesten Sinn um Souveränität geht. In der eigenen Lebensführung, im Verhältnis zu der Gesellschaft. Man könnte sich natürlich jetzt fragen, okay, was hat jetzt Anonymous mit Radikalität in dem Sinne zu tun, außer in so einem, wenn man das jetzt äußerlich attribuieren würde, ne? Ja, die sind irgendwie radikale Hacker. Aber dahinter verbirgt sich ja für dich eine Gedankenlinie, die, wenn ich das richtig verstehe, so läuft, dass da eine gewisse Art und Weise von einem Ausleben, irgendwie einem Selbstverständnis, einer Selbstbestimmung statt hat, die selbst unter Überwachungsbedingungen, ja, wie etwa in Venedig dieser Zeit und im Weiteren, es in sich einen Freiraum erarbeitet, ja, in dem es sich bewegt und dabei gewissermaßen auch, und das scheint mir der zweite zentrale Term zu sein bei dir, die Praktiken des eigenen Körpers, die Begierden etc., Raum zu schaffen. Nur eben paradoxerweise nicht in der Privatheit, sondern quasi in der Halböffentlichkeit. Ne? Also, wie soll man sagen, diese Dark Rooms, bevor sie avant la lettre in diesem Sinne. Ne?
Ja,
Ist jetzt,
und in aller
genau.
Öffentlichkeit.
Ja, genau. Und die Frage, die sich dabei jetzt stellt, ja, was ist das? Also, wenn Radikalität, dieses seltsame, also Radikalität nicht an Privatheit gebunden ist, ja, so dass ich jetzt egoistisch meine eigene Form auslebe, sondern dass ich sozusagen gleichzeitig auch immer partizipiere an der Form von Kollektivität. Und dein Körperbegriff hat das ja, nicht? Auch der Körper ist sozusagen nicht einfach meins, sondern ich muss ihn mir erst aneignen. Ja? Es geht ja auch genau um diese verschiedenen Verhältnisse, die ich zu meiner Körperlichkeit habe. Haben wir dann in der Radikalität nicht auch immer die Frage im Raum zu, also relativ, wozu radikal? Das war eine Fragestellung, die Thomas im Vorfeld aufbrachte, die man vielleicht auch so wenden könnte. Ist diese Radikalität nicht immer auch in ihrer Unbedingtheit und Unerpressbarkeit eine, die sich an irgendein relatives Absolutes wendet? Sei es nun Gott, sei es irgendwie die eigene Körperlichkeit, sei es sozusagen die digitale Selbstbestimmung, also irgendwie eine Form des sich selber, einer Lebensführung, einer Form von aktiven Lebensführung, die aber eben nicht eins in eins fällt mit sozusagen einem vielleicht zu identitätsfixierten Begriff von Persönlichkeit. Was ist das? Was steuere ich überhaupt an in der Radikalität? Warum überhaupt radikal sein? Ja? Was habe ich davon? Ist das hedonistisch? Ist das? Verstehst du, was ich meine? Ja?
Ja, ich
Das.
verstehe. Nein, nein, das ist klar. Also die Frage, du könntest sie auch anders, also ich würde sie mal anders für mich jetzt stellen. An welche Wurzel geht es denn?
Ja.
Und die
Ist das,
Wurzel
was ist das
ist,
für eine Wurzel? Ja.
genau, und Karl Marx hat darauf, ich meine, in der Rechtsphilosophie geantwortet, die Wurzel ist immer der Mensch selbst. Und damit ist auch klar, der Mensch kann sich nicht selber ausreißen. Der Mensch kann sich nicht selber loswerden. Und deswegen ist natürlich, also wenn man das so fundamental sieht, dann geht es wirklich nochmal an die Frage, was ist der Mensch? Und das ist die Frage, an die sich der Radikale wendet. Und dann ist aber die Radikalität eher die Antwort auf diese Frage, eben zu sagen, die Souveränität ist meine Form der Selbstermächtigung und die reicht immerhin bis an die Grenze meines Lebens und an die Grenzen meines Körpers. Und natürlich auch und schließt aber auch ein, die Erlebnisfähigkeit des eigenen Körpers in seiner Schmerz- wie in seiner Lusterfahrung wirklich auch zu bejahen. Und das, glaube ich, erfordert enorm viel Mut. Das ist enorm schwer, ja, weil der Körper ja der Ort ist, der uns Lust und Schmerz gleichermaßen verschafft und wirklich der Ort ist, an dessen Grenzen wir sozusagen in der Performance Art sogar den Schmerz selber exekutieren, der sich, wie mir Performance-Künstlerinnen sagen, dann auch anders anfühlt als der fremd zugeführte Schmerz.
Ganz
Aber
gleich.
das braucht enorm viel Mut, enorm viel Kraft und ist wahnsinnig schwer. Aber ja, also zum einen, da kämen wir noch einmal zu Sokrates zurück, ist es schon auch klar, den Menschen daran zu erinnern, dass er als Mensch schon auch sein Leben und seinen Körper in der eigenen Hand hat und sogar am Ende den Selbstmord oder den Freitod wählen kann und dass das die Grenze seiner Möglichkeit ist, das vollumfänglich in seinem Existenzial zu verstehen, ist ganz sicher eines der wesentlichen Erinnerungen, die Radikalität als auch öffentlicher Akt, ne, in der Öffentlichkeit uns sichtbar macht. Und deswegen sind natürlich auch diese Selbstverbrennungen, wie sie eben stattfinden, wenn die sowjetischen Panzer in Prag einfahren, dann erinnert es ja, obwohl es ein Akt der Verzweiflung ist und ein Akt der Verzweiflung bleibt, erinnert es trotzdem daran, dass es immer noch eine Option gibt, in diesem Fall sozusagen wie eine symbolische Fackel zu sterben und zu sagen, ihr kriegt mich nicht klein, ja, meine Freiheit kriegt ihr nicht klein. Und das Interessante jetzt ist in diesem Spielfeld zwischen diesen großen Werten wie Freiheit und Gleichheit, dass die Souveränität, die du ansprichst, dass der Appell aber des radikalen Aktes in der Öffentlichkeit immer ist zu sagen, wir sind viel gleicher, als ihr denkt, oder in unserer enormen individuellen Ungleichheit sind wir in dieser existenziellen Form absolut gleich. In dieser Möglichkeit, unser Leben selber zu ergreifen und in dieser letzten Möglichkeit der Selbstermächtigung, die eben sich gegen die Erpressbarkeit durch andere und Zumutungen von politischen Systemen und anderem wendet. Und das, finde ich, ist der Interess das, das, Inter das interessante Existenzial, was dahinter steht.
Performance Art ist ein Stichwort, was ich hatte. Denn es kann ja für jemanden, der zum Beispiel in der Kunst nicht drin ist, Performance Art überhaupt nicht radikal erscheinen. Also nehmen wir an, wir haben irgendwie die Besprechung von Sankta, also da wird ja auch mit dem eigenen Körper agiert. Also die Oper, die irgendwie skandalisiert hat, weil es Piercings gab, es gibt echtes Blut und so weiter und so weiter. Sozusagen, Leiblichkeit wird irgendwie eingesetzt. Und das wird in manchen Perspektiven dann als radikal gesehen. Man könnte aber auch, und das ist mir zum Beispiel in Mannheim passiert, als man im Theater war, da saßen zwei alte Menschen vor mir, die ganz, ganz unauffällig aussahen, und dann hat sich wieder jemand aus der Bühne ausgezogen. Dann meinen die, ah, da sind die Nackten wieder. Also sozusagen, es gibt auch sozusagen die Erwartung, dass Kunst halt so ist. Also man könnte sagen, radikale Kunst von außen als völlig normal betrachten. Also sozusagen, da ist dann nichts radikal dran, sondern naja, Kunst ist halt gerade so, dass Leute sich ausziehen und dann fließt Blut und irgendjemand wird ohnmächtig und so. Und so. Das ist halt Kunst. Aber sozusagen, da geht es gar nicht an die Wurzel von irgendwas, sondern das ist einfach der Betrieb. Und trotzdem ist es aus einer anderen Perspektive radikal. Und deshalb finde ich Performance-Kunst ein interessantes Beispiel. So wie du es ausgelegt hast, ist Radikalität aber nicht derart relativ, wie ich es jetzt gerade etwas überzeichnet habe. Denn wenn es wirklich um den Einsatz des Lebens geht, dann ist das irgendwann nicht mehr relativ. Dann ist es nicht eine Frage, ja, das kann man als radikal betrachten oder man kann es halt als nicht radikal betrachten, sondern radikal bedeutet immer, es geht irgendwie ums Menschsein als Ganzes. Also deshalb meine kurze Rückfrage im Ausgang von dem Performance-Kunst-Beispiel: Wie relativ ist Radikalität eigentlich?
Ich mache das jetzt ganz einfach, Thomas. Es gibt einfach auch schlechte Kunst. Und schlechte Kunst gibt es schlechte Kunst gibt es natürlich auch, weil andere vor dir das schon gemacht haben und dann eigentlich, ne, die Dosis erhöht werden muss und an einem bestimmten Punkt hier nicht mehr erhöht werden kann. Also klarerweise ist das offenbar was anderes, wenn sich da die zwei Nackten ausziehen. Das ist einfach aufgrund der riesigen Vorgängergeschichte an anderen Akten des sich Entblößens und kann sozusagen nicht diese Sprengkraft entfalten. Also die Relativität ergibt sich aus der Verwobenheit in einer Kunstgeschichte, aus der Verwobenheit in einer sozusagen einer großen Blockchain, über die wir auch Buch geführt haben und die unsere Erwartungen betreffen haben und deswegen gesagt. Aber wenn man zu einer Performance von Marina Abramovic kommt, glaube ich, hat sie all das, was du meinst. Und tatsächlich heißt diese Arbeit ja auch Rhythm Zero, also eigentlich der Nullpunkt. Und diese Nullpunktarbeit, die sehr früh eben im Künstlerhaus Bethanien in Berlin in Anfang der 70er Jahre aufgeführt worden ist, legte eben 32 Instrumente hin, vom Lippenstift über die Zigarette bis zum geladenen Revolver und zum Messer, die es möglich gemacht hätten, sie zu töten während dieser Performance. Und es war insofern ein soziales Experiment, weil es natürlich ganz normales Publikum war. Da sind also ganz normale Menschen hingegangen, ein Kunstpublikum, interessiertes Publikum. Und die haben nur ihren kleinen Zettel daran gelesen, dass sie für die Dauer der Performance, deren Ende auch nicht festgelegt war, dass sie volle Verantwortung übernimmt für den Gebrauch der Dinge. Und diese Erlaubnis, dieser Zettel führte schon nach, ich glaube, nach 20 Minuten dazu, dass die Situation entartete. In einem ganz normalen Publikum. Es ist dann Also es wurde bedrohlich für sie und trotzdem haben natürlich andere, waren genügend da, um das zu unterbinden und dann die Performance auch abzubrechen, wie viel ihrer Performances eben vom Publikum abgebrochen werden und eben keine vorangestellte Dauer haben. Aber ich glaube, dass sie in vollem Umfang das Publikum wahnsinnig beschämt hat. Eine wahnsinnige Beschämung am Ende und die Leute wirklich als beschämt nach Hause gegangen sind, dass sie in so kurzer Zeit so weit gegangen sind. Und selber für sich, ne, den Unterschied zwischen Spiel und Ernst und ne, das Künstlerische als ob im Grunde eingerissen haben. Und das ist ja eben auch ganz und gar wichtig, auch wenn man den Unterschied dieser Art von Fiktionalisierung, die auch in Kunstwerken passiert, auch von Verschwörungstheorien und anderen unterscheiden will, dann muss man ganz klar sagen, muss der künstlerische Akt das als ob mit ausstellen. Also es muss diese minimale kleine Differenz, die hier ein als ob auch zwischen Kunst und Leben nochmal zieht, sie muss immer noch markiert sein. Und im Grunde hat Marina Abramovic mit diesem Zettel während der Dauer der Performance gebe ich die Verantwortung dafür ab oder übernehme ich die volle Verantwortung für den Unsinn, den ihr machen werdet. Hätte sie das geschrieben, wäre nichts passiert. Ne? Also hätte sie geschrieben, ich übernehme für die Dauer der Performance die Verantwortung für eure Grausamkeit. Wäre nichts passiert. Aber indem sie nur sagt, du darfst, sozusagen, passiert es, ja. Also auch hier ist es möglich, mit so einer ganzen Kleinigkeit sozusagen umgekehrt wirklich das Schlimmste aus diesem Publikum herauszuholen. Und das ist doch vielleicht auch eine der wichtigen, also auch edukativen Aufgaben, dass wir uns vor allen Dingen nicht über uns selbst belügen. Also ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir irgendwie wirklich gerne glauben, wir wären keine von diesen Menschen, die so schnell über die Grenze gehen können. Und deswegen interessieren mich halt solche Phänomene auch wie Grausamkeit und Radikalität und so weiter, weil sie eigentlich diese Ungeheuerlichkeit des Menschlichen zeigen, und zwar des allzu Menschlichen und des allgemein Menschlichen zeigen. Wir brauchen keine Pathologien, wir brauchen keine Pathologisierung, um diese Phänomene zu verstehen. Und doch rennen wir durchs Leben, als ob diese unsere Natur nicht existieren würde oder meistens nicht existieren würde. Und ich glaube, das war auch einer meiner oder ist auch einer meiner Antriebe, warum ich solche Bücher schreibe.
Ja, daran unmittelbar anschließend, das wäre auch meine Frage eben gewesen, da hört man halt Sophokles im Hintergrund raus. Nichts ungeheuerlicher als der Mensch. Ne, das an dieser Stelle. Und diese Radikalität scheint damit zu tun haben, weil das an die Grenzen irgendwie sozusagen des Menschenmöglichen, Unmöglichen geht und damit Grenzbereiche auslotet, wo wir uns selber fremd werden, nicht? Und dieses Beispiel jetzt mit Abramowitsch, das du anführst, ist natürlich perfekt, um auch deine Unterscheidung zwischen Radikalität und Extremismus deutlich zu machen, ja? Wie du halt an mehreren Stellen sagst, wäre jetzt Radikalität eine Operation sozusagen, die an den Grenzen des eigenen Körpers endet. Wohingegen der Extremismus gewissermaßen auch die Bereitschaft hätte, im Extremfall zu töten, also am anderen die eigene
Das
Radikalität
ist das
im Sinne einer.
Publikum. Das ist das Publikum.
Exakt. Das wäre
Exakt.
genau die Grenze. Und was sie macht, die lotet das aus. Das zeigt uns aber auch, wie du ja auch sofort jetzt in der Interpretation nahegelegt hast, dass dieser Übergang eine Versuchung ist.
Ja, ja.
Das ist das Gesetz, das dazu da ist, übertreten zu werden. Ja, das ist die Grenze, die gezogen ist, um verschoben zu werden. Das ist genau dieser Moment, wo gewisse Radikalität, Disruptivität
Ja.
zur, wie soll man sagen, zum Scheideweg wird, ja, wo man sich dafür entscheidet, das zu tun. Und ich meine, diese Form von Radikalität, wenn Radikalität jetzt nicht, sagen wir mal, eindimensional einfach nur als das immer weiter tiefer zurückgehen an die Wurzeln und die
Ja.
Möglichkeiten menschlicher Freiheiten zu erkunden bedeutet, sondern Freiheit tatsächlich nicht nur als negative Freiheit begreift, das heißt sich frei machen von möglichst allen, von Konventionen und so weiter im weitesten Sinne, sondern das positive Moment der Freiheit und der Selbstgesetzgebung, ja, des Auferlegens einer bestimmten Bestimmung, ja, müsste dann nicht Radikalität gewissermaßen nochmal so verschoben werden in der Wahrnehmung, dass es genau darum geht, diese Konfrontation herzustellen zwischen dem so, was bin ich, was kann ich sein und was sollte ich sein? Also wäre da nicht erst wirklich von Lebensführung zu sprechen. Und das andere wäre einfach sich ein Preisgeben des immer denkbaren orgiastischen, das ja, wie du auch, glaube ich, zugestehen würdest, ausgehend von Deleuze, immer parat liegt quasi in der eigenen Leiblichkeit. Wir wissen nicht, was der Körper alles vermag, aber wir können es rausfinden und dann schauen wir, was passiert. Wäre das dann noch radikal oder ist das nicht eigentlich dazu verdammt umzuschlagen, geradewegs schon wieder in eine Form von Terrorismus, für, im schlimmsten Fall, oder eben von Extremismus, zumindest da, wo die Grenzüberschreitung zum Selbstzweck wird. Ja? Also Transgression im inneren Selbstzweck. Ja? Wie
Also,
verhalten wir uns dann? Weil ich würde, Entschuldigung, nur darum, das noch aufzuschieben, weil ich glaube, eine der Problematiken der Gegenwart besteht genau darin, dass wenn man sich etwa Hate Speech etc. anguckt, das ist ja eine selbsteskalative Dynamik, die sich darin gefällt, quasi eine Grenze nach der anderen einzusetzen. Ja? Auf jeder Ebene, auch körperlich. Ist das radikal dann? Nein, oder ist das gerade das Problem? Ja.
Also, es ist schon ein Problem, wenn es klar, wenn klarerweise die Provokation im Vordergrund steht, die öffentliche Provokation, die dann damit rechnet, dass da eine Eskalation einsetzt. Also das sehen wir auch bei Putin, bei anderen Fällen, dass ne, diese, also was du da beschreibst, würde ich jetzt eher nochmal mit den provozierten Drohnenüberflügen oder Überflügen über NATO-Gebiet. Das sind ja provozierte Provokationen, von denen man möchte, dass eskaliert wird. Und das Problem ist, man kann gar nicht adäquat auf sie reagieren. Also man, wenn man sie ignoriert, ist es falsch. Und wenn man sie zurückspiegelt, ist es auch verkehrt. Also man kann in fast keine richtige Position gegenüber der Provokation kommen. Das ist eben, macht die Sache so schwierig. Aber Florian, du hast ganz viele Fragen auf einmal gestellt und ich würde jetzt gerne doch nochmal mit Sophokles anfangen, weil der wirklich für mich in vielerlei Hinsicht wichtig ist. Und ich fand es auch nochmal wirklich wichtig, bei Sophokles zu schauen, wo, in welchem Kontext dieser Satz in dem Antigone-Drama fällt. Nichts ist ungeheurer als der Mensch. Das ist eine lange Aufzählung des Chores, was der Mensch alles vermag. Und da zählt er Kulturtechniken auf, wie den Acker bestellen, die Haustiere züchten, Flüsse begradigen, Brücken zu bauen. Also er zählt eigentlich lauter positive Kulturleistungen auf. Und am Ende dieser langen Geschichte, wo im Grunde erzählt wird, der Mensch greift in die Natur ein, schafft Zivilisation und so weiter, nachdem dieser lange Sermon kommt, dann kommt plötzlich der Satz, und jetzt wird gleich die Antigone auftreten und dann solchermaßen wird ihr Auftritt vorbereitet. Also man würde, wenn man das liest, niemals erwarten, dass jetzt danach irgend so eine Königstochter auf die Bühne kommt, ja, die nichts von dem vollbracht hat, was gerade aufgezählt wird. Und dann, aber sie wird durch diesen Vorsatz von Sophokles wird sie als Monster präsentiert. Das ist vollkommen irre. Sie betritt als Monster bei Sophokles die Bühne mit dem Vorsatz, weil alle Kulturleistungen der Welt sind benannt worden, nämlich dieses, wir wissen gar nicht, was der Mensch alles vermag, dieser Homo Mensura-Satz, der eben gar nicht heißt, wir bleiben bei unseren Leisten so schön, sondern der genau die Maßlosigkeit zum Thema hat, nämlich dieses, erst wenn die Grenze überschritten ist, wissen wir, dass sie keine Grenze war. Ja? Was du beschreibst, diese Eskalationslogik auch in der menschlichen Zivilisation. Und das ist super, super interessant, dass an dem Punkt eben Antigone als Monster auf die Bühne geholt wird, was sie natürlich als Person, auch als Schauspielerin gar nicht sonst decken würde, auch nicht mit Maske, die sie da plötzlich steht und dann im Grunde ja etwas ganz Individuelles möchte, nämlich die Beerdigung ihrer sich selbst unrühmlich zu Tode gebrachten, gar nicht ehrenvoll und heldenhaft zu Ende gebrachten Brüder, mit dem sie dann aber das gegen das Gesetz ihres Onkels verstößt.
Eine Klammer dazu, der griechische Ausdruck ist ja Deinos und der ist in dem Sinne neutral, dass er erstmal was Überwältigendes darstellt. Was sozusagen ja auf den Moment der Ambivalenz, auf den du ganz am Anfang schon abgehoben hast, des Radikalen abhebt. Also Antigone ist auch radikal. Wenn man mit Hegel
Absolut.
kommt, dann
Nein.
sozusagen legt sie die Axt sagen
An die
an,
Wurzel.
ja genau, ja, also sie legt die Axt an die Wurzel irgendwie des Staates und so weiter. Im Sinne der Götter und wie Hegel dann sagen würde, im Sinne des Subjektiven. Und dann die Ambivalenz ist eben genau dieses Ungeheure. Also das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach zunächst mal ungeheuer. Also kann auch gewaltig heißen.
Ja.
Aber genau diese Ambivalenz ist auch in dem griechischen Deinos erstmal krass, würde man vielleicht sogar am besten übersetzen. Nichts ist
Also.
krasser als der Mensch.
Nichts ist krasser als der Mensch, genau. Und dann muss man wieder wissen, dass das Wort krass natürlich wegen dem Beinamen des Cäsar-Finanzierers
Passus.
Crassus in unsere Welt gekommen ist, der quasi erstmal Feuer gelegt hat, um dann die Feuerwehr zu schicken, um dann die Häuser billig zu kaufen in Rom. Und das ist der Reichtum, mit dem er die römische, also letztlich dann die Republik mit Cäsars Hilfe zugrunde gerichtet hat. Ja.
Womit
Also
wir
diese,
wieder bei Peter Thiel wären.
ja, damit wir wieder bei Peter
Ne?
Thiel werden, genau. Da
Ja,
sind wir
klar.
wieder bei Peter Thiel. Nein, es ist völlig richtig. Also mein Buch, ich nehme jetzt nicht den Sophokles an der Stelle, aber ich nehme die Anouilh-Variante. Also Jean Anouilh hat ja auch noch ein Antigone-Drama geschrieben, was ich als junges Mädchen auch sehr beeindruckend fand. Natürlich Antigone mit diesem Satz, ich will alles und zwar sofort. Das sprach mir auch mit 16 sehr. Vor allem, dass es auch so eine weibliche Form der, vielleicht können wir auch nochmal über weibliche Selbstermächtigung speziell in diesem Buch reden. Also das war wichtig und also dass meine Bücher, es sind ja nur zwei Bücher geworden, beginnen und enden auch mit einem Antigone-Zitat. Und da ist eben auch bei Anouilh sehr schön, dass dann irgendwie Kreon auch sagt, ja, es ist so einfach, Nein zu sagen. Ne? Er sieht sie im Grunde als einen Adversary, als jemand, der immer Kontra gibt. Und es endet dann aber damit, dass sie sagt, nicht immer. Es war nicht immer leicht, Nein zu sagen. Ja. Aber sie ist auch ganz klar im plessnerschen Sinne, sie ist eine klassisch Radikale mit ihrer eigenen Unbedingtheit und das. Sie dieses eigene Gesetz für sie, die Brüder müssen beerdigt werden, um, also letztlich sehe ich das auch als eine Korrektur natürlich an dem unrühmlichen Tod dieser beiden Brüder in der Konkurrenz. Eigentlich will sie etwas Versöhnliches haben und sie wird gegen den, also sie wehrt sich ja eigentlich gegen die Beschämung ihrer Familie, die dadurch besteht, dass sie eben den Raben und den Vögeln als Unbestattete sollen sie sollen ja sie sollen die Öffentlichkeit beschämen und auch von der Minderwertigkeit der Familie überzeugen, die da ihr herrschaftliches Ende nimmt. Ja. Ja. Gut, aber deine vielen anderen Fragen, Florian, jetzt muss ich nochmal sammeln. Jetzt haben wir über den Sophokles und den Anouilh gesprochen. Kannst du nochmal einen
Ihn.
Punkt dieser großen Kaskade aufmachen, wo du meine direkte und nicht umwegsreiche Antwort zu möchtest?
Genau, eigentlich lässt sich das vielleicht so zusammenfassen, dass diese Performance von Abramowitsch einerseits heuristisch brauchbar ist, um den Unterschied zwischen Radikalität und
Ja.
Extremismus deutlich zu
Ja.
machen und gleichzeitig dabei die Frage aufwirft, ob der Zug zur Radikalität nicht auch von sich aus eine Versuchung
Ja.
beinhaltet, ins Extreme umzuschlagen.
Ja.
Denn, und so hast du es ja gerade immer in allen Beispielen, die du anführst, ja, auch bei der Antigone, ja, man ist im inneren Schwanken in der Beurteilung. Man könnte auch sagen, sie macht vielleicht ein altes, ältes Recht geltend, nur das ist sozusagen die Liebe zur Familie. Es geht um
Aber sie
Prioritätensetzung.
ist eine religiöse
Ja,
Extremistin.
oder ja, also das sind
Ja.
sozusagen Fragestellungen, die immer aufkommen und es scheint ja dann doch auch eine Frage der Perspektivierung zu sein, aber das jetzt nicht allein im Wesentlichen, sondern die entscheidende Frage ist die, kann der Appell zur Radikalität als Erneuerungsmoment innerhalb der Gesellschaft, die ja dann quasi popkulturell flächendeckend wird, ja, wenn ich dich nicht falsch verstehe, ja, als sozusagen eine Form auch der Egalisierung, als ein Ausdruck von demokratischer sozusagen Kreativität, wenn man das so will, ja, hat das nicht auch eine eigene Eskalationslogik? Die man nicht einfach vorbehaltlos gutheißen kann, zumal man dann eben einen zu reduzierten Begriff von Freiheit hätte. Also das, weil, wenn man jetzt sagt, Radikalität scheint um die Begriffe der Souveränität, der Freiheit und vielleicht auch der Wahrheit zu kreisen, ja. Aber ist es nicht vielleicht manchmal radikaler, sich von dem sozusagen eingeklauten Echtheit oder der Authentizität des Radikalseins sozusagen lossagt? Und sich dann gerade quasi aufs Kreons Seite schlägt und sagt so, nee, das ist aber schlauer und das ist die eigentliche radikale Verwirklichung von menschlicher Freiheit, die sich selber auch am Riemen haben muss, muss man so blöd zu sagen. Ne?
Ja, Kreon ist nicht schlauer, sondern der stirbt ja auch dann Ende gebrochen, weil
Ja,
natürlich ihm seinen eigenen Sohn und Antigone.
Spoiler.
Okay, also leider kann ich den Kreon dann nicht, dem kann ich das nicht durchgehen lassen. Hätte Antigone gehorcht, ja, wäre der Schlauere gewesen. Aber sie hat sich eben nicht gebeugt und ihm hätte klar werden müssen an einem bestimmten Punkt, dass sie sich nicht beugen wird. Und was das dann weiter heißt, hätte er auch vorhersehen können. Also nein, er war nicht der Schlauere. Gut, aber die Versuchung, du hast vollkommen recht und das ist ja genau auch der Grund, warum eigentlich nur in der Philosophie und in der Kunst diese wirklich positive Besetzung der Radikalität relativ durchgehend existiert. Und die existiert ja nicht nur für die Performancekunst, die existiert für jeden Pinselstrich, die existiert auch für nur die gemalten Bilder, die existiert ja weit vorher. Und in Religion, Politik und Gesellschaft ist die Versuchung ganz, ganz nah. Und es wird mehrere Stellen in meinem Buch, wo ich das auch sage und dass man sich dann auch sehr leicht macht, natürlich mit dieser klaren Unterscheidung. Radikal ist der Wille, maximal der Wille für eine Idee, für wahr erachtete Idee zu sterben, aber nicht zu töten. Wie schmal dieser Grat und wie groß die Versuchung sein kann. Also wann schlägt die Beschämung doch in den Terror sozusagen um? Und wo ist das Self-Containment? Wie kann sie sich sozusagen selbst einhegen? Das ist genauso, wie du es beschreibst, und das Problem ist auch nicht zu lösen sozusagen, und es ist nur aufzuzeigen. Aber der zweite Punkt, du hast ja nochmal die Begriffe genannt, habe ich ein Buch über Souveränität und Freiheit geschrieben? Oder habe ich vielleicht doch ein Buch geschrieben über hysterische und künstliche Erzeugung von Gleichheit? Und das wäre so meine Gegenthese. Und ich würde, also wenn ich mir es aussuchen dürfte, was ich geschrieben habe, hätte ich sehr gerne eben auch ein Buch gegen den Authentizitätswahn, ohne die Tyrannei der Intimität, gegen Authentizitätskulturen geschrieben, weil ich genau mir solche anderen Wirkungen und Praktiken angeguckt habe, die eben interessanterweise nicht sozial beschämen, sondern als soziales Korrektiv arbeiten. Und vielleicht können wir uns nochmal über diese, ich nenne das gerne radikalen Dispositive unterhalten, in denen es in meinem Buch mehrere gibt. Und ich nenne jetzt mal nur drei. Eins haben wir schon angesprochen, ein radikales Dispositiv, was interessanterweise auf korrigierende Weise Gleichheit schafft unter Ungleichen. Ungleich heißt hier ungleich an Mitteln, Möglichkeiten und Interessen, sind apokalyptische Dispositive. Es ist klarer, also wenn man so eine Figur wie Jesus von Nazareth als Wanderprediger begreifen will, warum der überhaupt Jünger um sich scharen kann, die nach einer Predigt Frau und Kinder verlassen und ihm nachfolgen, das ist in einer Welt, die nicht untergeht, total anstößig, wenn da ein Ernährer seine Familie verlässt. Aber wenn man wirklich glaubt, dass die Welt untergeht und jung und alt, der Säugling wie der Greis, wie der Mittelalter gleichermaßen vor dem Ende stehen und dem Gott entgegengeht, dann muss so etwas wie innere Umkehr, Läuterung, Selbstreinigung sofort stattfinden. Dann gibt es keine Zeit zu verschwenden, und ich fand es super interessant, nochmal zu erklären, dass das Christentum wirklich über 100 Jahre lang wirklich eine apokalyptische Endzeit-Sekte aus dem Herzen des Judentums war, deren apokalyptische Tradition, wie wir alle wissen, Buch Daniel, mindestens auf die Zeit des babylonischen Exils zurückgeht. Und es gibt ja auch mehrere apokalyptische Texte des Judentums. Und die Offenbarung des Johannes ist nur eine, die eben aber interessanterweise ganz am Ende des Neuen Testamentes steht und als einziger apokalyptischer Text aufgenommen wird, obwohl die Ostkirchen interessanterweise, das orthodoxe Christentum, das auch nicht anerkennt, dieses Ende des Neuen Testaments interessanterweise. Also jegliche Art von apokalyptische Strömung ist eine, ich nenne das auch bewusst, hysterische Herstellung von Gleichheit unter Ungleichen, die interessanterweise dann eben sozial korrigierend wirkt, weil sie in Unterschiede aufweicht. Wir haben dann später auch im frühen Christen, also dann sozusagen auch im Mittelalter, haben wir ganz starke Reinheitsfantasien, einen Reinheitskult, der ganz ähnlich wirkt, dass eben Reinheits- oder Reinigungspraktiken, reinigende Praktiken, wir können sie auch als exorzistische Praktiken im weitesten Sinne bezeichnen, auf eine ähnliche Weise versuchen, nicht der eigenen Sündhaftigkeit zu entledigen und wieder sozusagen auf das Zero-Null, auf das Null-Level wiederzukommen, so ein Reset irgendwie zu machen. Dann haben wir mit Jeremy Bentham zum ersten Mal die Idee, wirklich, und mit dem Panoptikum die Idee, dass eine Architektur anders als fehlbare Menschen alle Menschen gleich behandelt, und deswegen ist das Panoptikum gleichzeitig Gefängnis, Schulanstalt, Fabrik und Krankenhaus. Also deswegen kann ja alles in ihm passieren, weil sich eben Menschen wohl verhalten darin aufgrund einer Architektur, von der sie glauben, dass sie überwacht werden, obwohl sie faktisch nicht überwacht werden oder nicht faktisch nicht überwacht werden müssen, um sich so wohl zu verhalten. Also wo auch dann die Architektur die Rolle bekommt, sozusagen geradezu entlastend als anonymer Agent Entlastung zu schaffen von fehlbaren menschlichen Entscheidungen. Und das scheinen mir alles sehr radikale Dispositive, und ich habe jetzt noch drei genannt zu sein, die also die es wert sind, betrachtet zu werden. Und deswegen, glaube ich, habe ich versucht, eben auch ein Buch über diese zumindest künstliche, hysterische Herstellung von Gleichheit unter Ungleichen auch zu schreiben, weil die dreht eigentlich diese Perspektive Radikalität in der heroischen Form beschämt, aber jedenfalls in der Zeitradikalen oder in der agentialen. Wir können jetzt sagen, es gibt eben auch die agentiale Form der Radikalität, die sich weg von dem eigenen Mensch und der eigenen Leiblichkeit bewegt, ist in dieser agentialen Radikalität, hat interessanterweise auch das Potenzial, als soziales Korrektiv zu funktionieren. Und das hatte ich überhaupt nicht erwartet, als ich anfing, an diesem Buch zu arbeiten.
Aber ist das nicht auch eine paradoxe Situation, dass da eigentlich die Verantwortung delegiert wird? Also, um noch ein anderes Beispiel einzubringen, dein Kapitel über Augustinus' Lucretia-Lektüre. Das einzige Problem, also man muss dazu kurz sagen, mit Blick auf die Tragödiengeschichte, weiß nicht, ob wir die jetzt hier nochmal entfalten müssen, aber es ist am Schluss die Frage, wie weit ich aus christlicher Perspektive über meinen eigenen Körper verfügen darf, dergestalt, dass es mir untersagt ist, laut den 10 Geboten
Ich selbst.
sozusagen zu morden. Und natürlich mir auch selber das Leben zu nehmen. Ja, das wäre in dem Sinne Selbstmord, wie es ja dann auch noch heißt. Und
Öffentlicher Fall.
ja, genau. Und vorher ist es aber eigentlich in der Pagan-Tradition Ausdruck der reinen Souveränität, Lebensführung und der Schamfreiheit und sozusagen der Sühne, dafür gewissermaßen Opfer geworden zu sein, einer Schändung. Ja, also ist so ein rein. So. Das Problem jetzt da, wenn man da mal so von ganz oben drauf guckt, ist, dass die Vorstellung, dass ich nicht mir selber das Leben nehmen darf, halt eigentlich die antike Sklavenwirtschaft einfach eine Ebene höher ist. Halt Gott ist der Sklavenhalter von allen. Ja? Er ist der, der sozusagen über alle verfügt und deswegen darf ich mich nicht seiner Gewalt entziehen. Ja? Er überantwortet mir gewissermaßen das Schicksal. Das ist auch wieder eine Delegation von Verantwortung, dergestalt, dass ich, verstehst du, was ich meine? Und dasselbe gilt für die Apokalypse. Ja, dann ist es halt sozusagen, anders gesagt, vor dem Tod sind wir irgendwie alle gleich und dann können wir eh machen, was wir wollen. Ja, also auf eine gewisse Art. Kann man das radikal nennen oder ist genau das Gegenteil davon an der Stelle, dass man sich vor der eigenen Verantwortung drückt? Was ich jetzt mache, ist natürlich die existenzialistische Wende und zu sagen, müsste man nicht umgekehrt genau aus dieser Situation heraus die eigene Verantwortung ableiten, wie es dann Camus, Sartre oder auch Heidegger irgendwie machen und sagen, genau deswegen bin ich vollkommen und radikal mir selbst ausgeliefert und bin sozusagen dazu angehalten, mein Leben selber zu führen. Ja. Also, weil da wäre die Frage, beginnt da nicht eigentlich eher so eine Form von smarter, und ist das nicht der Kern, vielleicht der intelligente Kern, wo man sagen könnte, da müsste man smarte Radikalität vielleicht in die Richtung denken, ja? Dass sie nicht eine Enthemmungslogik ist oder Delegationsarchitektur von Verantwortung, sondern ja.
Ich finde es sehr
Um
schön, dass
nur
du
mal kurz
dich
auf
in.
Peter Thiel zu kommen, was macht der Mann da eigentlich? Ja, gibt er sich jetzt im Nachhinein seine Rechtfertigung für seine Fuck you money Einstellung, nachdem er die Welt sozusagen überzogen hat mit Technologien, die jetzt Disruption erzeugen, die ihm vielleicht selbst unangenehm werden? Oder hat er all das gemacht aus der inneren Erzeugung heraus, dass das jetzt eigentlich der Plot war im Hintergrund? Ja? Dass er der Auffassung ist, dass es darum geht, die Endzeit zu verwalten. Ja, das ist jetzt, ja, das ist die Frage.
Also ich würde schon auch sagen, Peter Thiel würde, also aus seiner intrinsischen Logik glaubt er, dass er sowas wie Endzeitverwaltung macht. Das würde ich schon auch denken. Da würde ich dir recht geben.
Und ist er dann radikal, ja, oder? Also verstehst du,
Nee,
ist er da nicht eigentlich wirklich dann so ein christlicher Apokalyptiker, ja? Also der wirklich sagt, ja Leute, ist vorbei und jetzt gucken wir noch mal ein
nee,
bisschen tatsächlich.
er ist kein christlicher Apokalyptiker, weil er ja nicht glaubt, sozusagen, also nochmal ein Satz zur Apokalypse. Die Apokalypse ist ja ein riesiges Chaos, was in sich schon als Chaos gegen die Idee eines geordneten Gerichts, einer geordneten Gerichtsbarkeit am Ende steht. Das, finde ich, ist das Grundproblem der ganzen apokalyptischen Narrative, dass man nach diesem Chaos kann man eigentlich nicht erwarten, dass danach eine ordentliche Rechtsprechung stattfindet. So. Das heißt, deswegen, dass also die, die das ordentliche Gericht wollen, müssen die Apokalypse vorher vermeiden, würde ich jetzt mal sagen. Also die, die wirklich auf ein gerechtes Urteil hoffen, müssen die Apokalypse vermeiden. Aber die, die wissen, dass sie kein gerechtes Urteil finden, müssen die Apokalypse suchen. Also die, die schon, ja, und die Frage ist jetzt, ob du mich fragst, ob Peter Thiel die Apokalypse sucht.
Maybe.
Ja, das ist die
Also,
Frage. Das fragt er sich wahrscheinlich
und
selber.
ich würde vielleicht sogar sagen, Elon Musk sucht sie eher und auch Trump sucht eher die Apokalypse, weil sie schon wissen, dass sie dem Urteil nicht entrinnen. Vielleicht ist tatsächlich Peter Thiel nun mit all seinen eigenen Zwängen noch die einzige die Figur, die tatsächlich diese Kryonifizierung möchte, weil er die Apokalypse zu überleben sucht, um danach doch noch in ein weiteres Bewusstseinsstufe zu kommen. Nein, wir machen uns natürlich jetzt sehr lustig darüber, dass wir gleichzeitig wissen, dass diese Menschen wirklich das Leben unserer Kinder und auch unser eigenes Leben wirklich nicht zum Besseren verändern, sondern aber die Frage, Florian, die du da vorgestellt hast, wäre ja auch nochmal die Frage, vielleicht nochmal zurück zu dieser Unterscheidung leicht und schwierig. Es ist natürlich leicht, jetzt an KI und an Maschinen agentiell zu delegieren. Und auch aus dieser Idee heraus, wir haben es echt viele Jahrtausende nicht richtig gut gemacht. Wir haben die Kriege jedenfalls nicht abgeschafft. Wir haben sie hybrider gemacht, aber wir haben das Leid des Krieges und die Unsinnigkeit des Krieges nicht abgeschafft. Wir glauben immer noch, dass Kriege gewonnen werden können, dass es Sieger geben kann von Kriegen. Also all das lässt einen diese Wahl, dann probieren wir es mal aus, ob wir mit einer gut programmierten KI das besser hinkriegen mit uns selber, also ob die uns vielleicht besser im Zaum halten kann, als wir uns selbst je im Schach halten konnten. Aber natürlich ist die Idee also der gegen die agentielle, gegen diese existenzielle Form der Radikalität, ist natürlich eine Form der Selbstermächtigung, die hoffentlich aus hedonistischen Gründen mehr Spaß macht. Und mir fällt auch wirklich nicht viel mehr ein, dass sie vermutlich deswegen oder sie ist schwieriger, aber sie ist sicher die mit mehr Glück und mehr Zufriedenheit und mit mehr Jubilus verbundener und verbundene Variante, die existenzielle Variante der Selbstermächtigung und daraus im Gegenteil eben abzuleiten, doch das eigene Schicksal selber in die Hand zu nehmen.
Das bringt mich zu der Frage, nachdem wir jetzt bei der Apokalypse waren und den reichsten Männern der Welt und so, was kann man eigentlich, oder Abramowitsch als Ausnahmekünstlerin, was kann man eigentlich alles radikal machen? Also Radikalität ist ja einerseits irgendwie intentional bestimmt. Es geht um die Wurzel von irgendwas. Andererseits ist es, wie du es ja auch skizzierst, im Buch auf unterschiedliche Weise ein Selbstverhältnis. Also sozusagen ein Sachverhältnis und ein Selbstverhältnis, vielleicht sogar in eins. Und ich habe dann ganz naiv mich einfach gefragt, was kann man radikal machen? Kann man radikal einkaufen? Kann man radikal Mittagsschläfchen machen? Kann man, also sozusagen, wenn man, und sozusagen, das sind gar keine, die sind gar nicht komisch gemeint, die Fragen, sondern wenn man gerade diesen Teilzeitradikalismus sich anguckt, kann ich natürlich schon erst einen Mittagsschlaf machen und dann zum Beispiel online radikal sein oder ich kann ein ganz normales Leben führen. Mein Deleuze selber war zwar auch demonstrieren, aber hat ja gar kein so spektakuläres Leben geführt, aber hat radikal gedacht. Also man kann sozusagen Radikalität irgendwie delegieren.
Ins Werk packen. Ja.
Also genau, aber die Frage ist, was kann man radikal machen, was kann man nicht radikal machen? Gibt es sozusagen eine Grenze des Radikalen? Wie radikal kann ich alltäglich sein, wenn ich nicht zufällig der reichste Mann der Welt bin, der ich nicht bin?
Naja, das ganze zweite Buch handelt ja davon, wie im Grunde diese Populärkultur, die ja im Grunde immer als permissiv, erlaubend, integrativ gilt, also im Grunde als die perfekte Kultur für den Kapitalismus, der ja auch im Verdacht steht, alles, selbst seine Widersprüche, integrieren zu können, ohne daran zugrunde zu gehen und ohne sich deswegen in nichts aufzulösen. Und was ich ja im zweiten Buch mache, ist zu sagen, das ist eine interessante Kollusion, also da kommen zwei Kräfte zusammen, die eigentlich ursprünglich gar nicht zusammengehören. Und verbinden sich dann eben, also die fangen an, auch wie Komplizen zusammen zu funktionieren. Und interessanterweise verändert sich dann der Radikalitätsbegriff, aber eben auch der Populärbegriff ändert sich. Und die Idee, die da im Plessnerschen Sinne plötzlich verunendlicht wird, das ist ja Plessners überhaupt sehr schöne Definition, finde ich nach wie vor, also dass Radikalität die Verunendlichung einer Idee ist, sei sie rational, sei sie irrational, also sei sie gut, sei sie schlecht, sei sie böse. Und damit aber anfängt das Wirklichkeitsverhältnis zu perforieren, also auch dieser Idee über die existierende Wirklichkeit zu setzen. Und ich meine, dieses Faszinosum haben wir natürlich, dass da Menschen in der Lage sind, eine schiere Idee, die sich noch überhaupt nicht materialisiert hat, als ein Zukunftsbild in uns einzupflanzen, die mirakulöserweise den Weg in die Verwirklichung schafft, während es XYZ andere Ideen natürlich zu gar nichts in die wirklich, also gar keine Umsetzung in der Wirklichkeit finden. Und was da mir ja in die Quere kommt oder was ich interessant finde, dass wir, obwohl wir in einer Welt der User leben und alles gebraucht ist, wir keine wirkliche, also bis auf Wittgenstein und nur auf die Sprache bezogen, wir keine wirkliche Philosophie des Gebrauchs haben. Und es gibt so ein kleines Kapitel in meinem Buch, das heißt Kleine Philosophie des Gebrauchs, wo ich mir eben auch noch mal anschaue, warum auch in der Wurzel der Begriffe brauchen, gebrauchen, missbrauchen, aber eben auch im Sinne von brauchen, nötig haben. Warum das alles Begriffe sind kurz nach der Vertreibung aus dem Paradies, wo also noch klar ist, was nötig ist. Deswegen auch glaubt, das Recht zu haben, es sich zu nehmen, weil man sozusagen frisch aus dem Paradies vertrieben ist, noch weiß, wie schön es denn dort war. Also nach etwas, also ne, auch dieser berühmte Mundraub, der ja auch im Übrigen in der Bibel noch erlaubt ist, dass man also in der Lage ist, man darf durch einen Weinberg gehen und die Trauben nehmen, aber man darf sie nicht horten, man darf so viel nehmen, wie man essen kann, aber man darf sie nicht in den Tornister stecken. Also
Und
das
nicht vom
sind
Baum der
und
Erkenntnis.
interessanterweise ist das Wort Gebrauch wird wirklich ist meint wörtlich das Abbrechen einer reifen Frucht. Also
Ui.
es steckt wirklich das Abbrechen der reifen Traube, der reifen Frucht vom Baum, das sich nehmen von etwas, was man braucht, natürlich auch nicht braucht und von dem man meint, dass man es haben darf, obwohl es einem anderen gehört. Ne, dass das alles interessanterweise schon da drin steckt. Und ich behaupte halt eben, dass die Idee, die da verunendlicht wird, im Grunde ja nicht einfach eine Idee ist, sondern eben eine Praxis ist. Und es ist eben die Praxis des Gebrauchens. Und deswegen ist ja bei mir Populärkultur hat auch nichts speziell mit den 1950er und 60er Jahren zu tun, sondern beginnt zwar auch noch nicht in den Arenen der Antike, aber mindestens mit Jeremy Bentham, also am Anfang des 19. Jahrhunderts, weil eben dort zum ersten Mal diese Idee des Gebrauchs unumschränkt wird, also ich nenne das ubiquitär, grenzenlos wird, verunendlicht wird im plessnerschen Sinne, radikalisiert wird und in dem Moment auch überhaupt nicht mehr klar ist, ob eben so jemand wie Abramowitsch ihre Körperlichkeit gebraucht oder missbraucht, ob sie selber Nießbrauch von sich macht, weil sie ja auch ihr eigenes Investitionsobjekt ist, sie ist ja auch das Modell, mit dem sie Geld verdient, etc. pp. Also all diese Begriffe kollabieren. Und das fand ich eben auch ganz interessant, weil wir ja nun auch diese vielen MeToo-Debatten und Missbrauchsdebatten haben, dass in so einer Zeit, so spät und so lange nachdem diese Praktiken passiert sind und auch immer noch nicht zu Ende sind, das sozusagen zu einem großen Thema wird, weil es mir ins Zentrum einer Populärkultur zurückzuführen scheint, die eben, obwohl sie niemals vorher verdächtig war, radikal zu sein, in dieser Radikalisierung des Gebrauchsbegriffs sehr wohl einen radikalen Zug hat und dieser radikale Zug eben es dann eben erlaubt, auch gleichermaßen eben über Hamburger Hausbesetzer zu sprechen, wie über NFTs und Kryptowährungen zu sprechen, wo eben auch auf super interessante Weise selbst solche für unser Rechtssystem so konstituierenden Dinge wie Besitzdenken in einen Gebrauchsimperativ umgewandelt wird oder durch einen Gebrauchsimperativ ersetzt wird. Und solche Geschichten mir anzuschauen, hat mir halt große Freude gemacht, obwohl natürlich viele sagen würden, ich verwässere damit das Nachdenken über Radikalität im engeren Sinne oder ich begebe mich zumindest auf etwas dünneres Eis. Aber ich muss sagen, diese Art von Risikobewusstheit wollte ich dann als Kulturphilosophin auch gerne, dieses Wagnis wollte ich eingehen.
Ja, weil darauf wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen, weil du den Begriff des Gebrauchs, ja, den man dann vielleicht auch wiederfindet im Brauchtum und der Veränderung des Brauchtums, ja, wenn man darunter sieht, die Gepflogenheiten, die vielleicht ungeschriebenen Gesetze versteht, zugleich den Begriff des Konsums einbringt. Ne? Also sozusagen die Konsumgesellschaft ist in diesem Sinne auch die Brauchgesellschaft und das, was du beschreibst, sind ja andere Eigentumsverhältnisse, die mit der Popkultur aufkommen. Ich meine, du erwähnst hier noch an einer Stelle, Dietrich Dietrichsen sagt ja auch Popkultur, und er versucht das ja auch nochmal zu unterscheiden, ist ja eigentlich sozusagen diese Mikroradikalität in jedem Tag. Ja? Er versucht ja auch schon sozusagen diese Idee des Pops, diese Form der gesellschaftlichen Weiterentwicklung und der gesellschaftlichen Aufklärung zuzuschreiben. Ja?
Und das
Dagegen
möchte
haben
ich
wir
noch mal.
dann natürlich die komplette Frankfurter Schule, Schlagwort Kulturindustrie und und die Malaise, dass das nicht ginge und dass das Teil sozusagen des Verhängnisses sei und so weiter und so fort. Ja. Wie navigieren wir da jetzt? Also haben wir da quasi Ausdrucksverhältnisse vielleicht auch in diesem Gebrauchsbegriff, der, sagen wir mal, Formen der Allmende wieder denkbar macht? Oder ist das die komplette Ausbeutung quasi unserer Arbeitskraft, so ganz marxistisch, sodass wir nicht mal mehr ein Eigentum an uns selbst haben, nicht mal an unserem Körper, in der Orgasmus und so weiter. Ne? Also wie würdest du da jetzt irgendwie einschließen? Gerade wenn wir auch an Social Media, Digitalität denken, das ganze Data Mining, das in jedem Millimeter irgendwie betrieben wird, ja? Ist das sozusagen einfach nur, sind das
Nee,
die Grenzkosten
es
oder?
ist leider wieder beides. Es ist leider wieder beides. Und wir müssen uns zu diesem Double Bind, auch dieser Doppelbindung irgendwie müssen wir uns verhalten. Also ich glaube, erkenntnistheoretisch kann man wirklich nur sagen, es ist wirklich beides. Jetzt könnte man anfangen und kann man das messen, hat das eine mehr, das andere mehr Gewicht, aber man kann sich auf eine der Seiten schlagen, denke ich schon. Und natürlich, deswegen habe ich Thomas, deine Frage war ja nochmal, was alles kann ich Teilzeitradikal behandeln? Das ist gerade der Witz des Teilzeitradikalen. Ich kann alles zu einem Teilzeitradikalen Projekt machen. Das kann, und interessanterweise fangen natürlich die Menschen bei ihrer Ernährung an. Sie
Ja,
fangen bei Fragen an,
Kalorien counter.
die durch ihren eigenen Körper gehen. Ne? Haben die Idee, sie können die ganze Welt nicht kontrollieren. Die Welt ist unkontrollierbar, grausam und schrecklich. Also muss man wenigstens das Essen kontrollieren, die ganzen auch Nahrungsmittelphobien und Ängste, also dieses ganz stark auf sich, ne, diese Idee irgendwie, ja, also bis hin zum, ich sag mal, platt, bis hin zum veganen Sperma wird alles auf den Markt kommen. Also es ist sehr, sehr interessant, dass diese Reinheitsdebatten, die man eben schon so früh, diese purgatorischen Fantasien, dass die in völlig stabil durch die Jahrhunderte laufen und heute stehen irgendwie Diätmarken da drauf oder reine Stoffe und irgendwas anderes. Aber es führt immer wieder dazu, dass die Idee hat, Kontrolle über den eigenen Leben des eigenen Körpers zu haben. So wie eben auch Max Stirner eben eine Figur ist, die eben das erste Manifest, auch ein sehr hysterisches Manifest übrigens, schreibt, wo er als Lumpenproletarier sagt, ich muss doch das Recht haben, mein eigenes Leben zu verbrauchen, also und zwar wie eine Flamme, die sich verbrennt. Ich muss keinen höheren Sinn meinem Leben geben. Ich habe nur die Aufgabe oder auch das Recht, wenigstens mein eigenes lumpenproletarisches Leben so zu gebrauchen und zu verbrauchen, wie ich es möchte. Und das ist natürlich auch ein total radikaler Text, den er ja auch noch an seinem eigenen Leben eingeübt hat. Man muss auch sagen, das sind natürlich alles Zeiten, wo die Menschen an Schwindsucht gestorben sind, was ja auch eine selbstverbrauchende Krankheit par excellence ist, wo man es quasi sozusagen auch im Stadtbild hat. Man muss sich auch klar machen, ich glaube, zu gewissen Zeiten sind die meisten Menschen an Schwindsucht gestorben und nicht an Krebs und nicht an Herz-Kreislauf-Krankheiten, eine Krankheit, die völlig aus unserem Bewusstsein verschwunden ist, die aber eben damals auch sehr deutlich gemacht hat, was das heißt, sein eigenes Leben aufzuzehren und verzehrt auch zu werden von der eigenen Lebensführung. Also ja, man kann alles zu einem teilzeitradikalen Projekt machen. Das sind dann lauter Mikroradikalismen und natürlich kann man sagen, die Menschen steigern damit also wird fast immer eingesetzt, um Kontrolle zurückzugewinnen in einer Zeit, die als großer Kontrollverlust wahrgenommen wird, bewahrt Menschen dann aber vielleicht auch vor Schlimmeren und ist vermutlich doch auch eine, sind vermutlich Praktiken, die noch zunehmen werden, wäre jetzt jedenfalls meine Vermutung. Insofern ist das Buch dann vielleicht auch in vielerlei Hinsicht anschlussfähig, obwohl ich natürlich trotzdem nicht in der Lage bin, einer dieser Praktiken dann irgendwie die Absolution zu erteilen, weil natürlich auch, wie üblich, Frauen das ja sowieso nicht dürfen. Aber in dieser Geschichte, ja, wie gesagt, können wir ja vielleicht noch mal. Ihr wolltet jetzt gerne, würde ich vielleicht gerne zum Abschluss doch noch mal auf die also noch mal auf die Frage eingehen, was spezifisch weibliche Radikalität sein könnte, weil es in dem Buch doch auch mindestens drei Kapitel gibt, wo ich mich auch speziell natürlich mit der Frage auseinandergesetzt habe, was heißt das für uns? Als weibliche Subjekte, weibliche Denkerinnen, und da gibt es ja eben dieses Lucrezia-Kapitel und es gibt dann natürlich die Abramowitsch und dazwischen die Elsbeth von Oje, also eine Mystikerin, die auch ihren eigenen Körper ganz instrumentell benutzt hat für zur Visionserzwingung. Aber das, was von ihr überliefert ist, sind eigentlich die orgiastischen Freuden, die ihr Körper ihr durch Ausschüttung von Endorphinen bereitet, nachdem sie sich selber brachial Schmerzen zugefügt hat. Also auch Themen, die eigentlich, die man nicht gerne in den Mund nimmt, über die man nicht gerne spricht. Ich weiß nicht, wie ihr
Also,
das gelesen habt oder wie ihr diese drei Kapitel gelesen habt, ob die nun wichtig sind für dieses Radikalitätsprojekt im Ganzen. Also man könnte natürlich auch den Blick auf Gudrun Ensslin und das Politikkapitel ansehen, wo ich ja auch beschreibe, wo Mitglieder der Spaßguerilla später noch zu Terroristinnen werden, also genau diese Grenze zum Extremismus auch gehen und auch meinen, dass es nötig ist, es zu gehen. Also es gibt, würde ich schon sagen, mit Elsbeth von Oje, Gudrun Ensslin, Marina Abramović und der sagenumwogenen Lucrezia mindestens vier Frauengestalten in diesem Buch, zu denen ich auch noch nie explizit gefragt worden bin, übrigens in keiner der Interviews, selbst wenn sie von Frauen geführt worden sind. Und vielleicht über Antigone haben wir schon gesprochen. Also auf jeden Fall ist wahrscheinlich diese Form der Selbstermächtigung für Frauen, wenn sie in der Öffentlichkeit stattfindet, wenn sie sichtbar wird, wenn sie anstößig wird, auf jeden Fall eine Praxis, die eben ganz anders narrativ eingehegt wird von den Beobachtern, auch von den anderen Frauen, die das nicht tun und natürlich auch von den Männern. Das heißt, sie haben es ungleich schwerer, auch ernst genommen zu werden in dem, was sie da tun. Und das wäre auch ein Hinweis, dass sie vielleicht auch zum Teil radikaler werden, um überhaupt gesehen zu werden. Also, dass es auch eine Möglichkeit ist, sich in die Sichtbarkeit überhaupt zu bringen, wenn der eigentliche Modus darin besteht, dass die Rolle der Frau darin besteht, eher unsichtbar, dienend im Hintergrund sozusagen zu funktionieren. Und ich würde schon auch meinen, dass eben angefangen von Antigone über Lucrezia, das alles Figuren sind, die damit sichtbarer werden durch diese radikalen Akte, aber natürlich auch rätselhaft bleiben und dass das auch, also dieses gleichsam sichtbar werden und rätselhaft bleiben in dieser Andersheit, in der Fremdheit, in der Unbedingtheit und eben in der Frage, kann man das wollen? Also kann das jemand wollen? Kann man das im Ernst wollen, was Marina Abramović da sozusagen macht? Und was ich eben sehr interessant fand, dass eben zum Beispiel Elsbeth von Oje, die eben mit 6 ins Kloster kam, ihre Aufgabe war, Bibeln zu kopieren für die Öffentlichkeit, also für Menschen, die diese Bibeln kauften. Es gab ja noch keine Druckerpresse, also sie ist, glaube ich, so um das Jahr 1340 gestorben und ich glaube, geboren um das Jahr 1290. Aber nebenbei hat sie aufgeschrieben, wie sie sich selber gegen den Willen ihrer Oberinnen, also sie war Dominikanerin, selbst geißelte und selbst folterte, um eben auch hier wieder Gleichheit zu den theologisch gebildeten Mitschwestern herzustellen. Was ja auch interessant ist, dass es eben asketische Praktiken, also im Sinne von Schlafentzug, Sprechentzug, Nahrungsentzug, gibt es. Bei den syrischen Wüstenmönchen gibt es sehr früh. Aber aktive Praktiken, sich selber zu quälen und zu geißeln und Schmerzen zuzufügen, ist eine typische Erscheinung der Bettelorden, wo wir zum ersten Mal eben theologisch ungebildete Männer und Frauen haben, die mit noch theologisch gebildeten Männern immerhin zusammen ins Kloster kommen. Und auch hier ist diese Gleichheit, die unter den Brüdern und Schwestern eigentlich herrscht, eben nicht wirklich vorhanden und wird, wie ich in dem Buch behaupte, mithilfe dieser radikalen Praktiken hergestellt, künstlich hergestellt. Also die Gottesnähe muss dann anders erworben werden als durch ein Theologiestudium und die körperlichen Praktiken führen zu dem, was ich etwas frech Visionserzwingung nenne. Aber es sind natürlich eine Entdeckung der eigenen Glücks- und Körperhormone, die sich sozusagen über das, die sich über die, die sich über den Schmerz legen und sind sozusagen ein Benefit des Körpers, der gleichzeitig im Grunde so als niederes Durchgangsstadium theologisch total abgewertet wird. Was eben auch bei diesen Frauen dazu führt, dass sie sehr verwundert sind, dass der Körper ihnen sowas bescheren kann und Gott in so einen Körper fährt, der gleichzeitig als so schmutzig, verwahrlost und niedrig angesehen wird. Also, dass da irgendwas knirscht und nicht funktioniert, ist das eine. Das andere ist, dass diese Elsbeth von Oje das minutiös als Gebrauchsanleitung für andere Frauen aufgeschrieben hat, wie sie an ihre Vision kommt. Und schon ihre Mitschwestern das so radikal fanden, dass sie wiederum mit einem Rasierklingel es ausgekratzt haben an den Stellen, wo es ihnen zu explizit wurde. Das heißt, wir haben also mutilierte Schriften von ihr, die damals viral gegangen sind. Also wir haben so viele namenlose Kopien dieser Gebrauchsanleitungen zur Endorphinausschüttung. Allein an der Zahl der heute überlebenden Manuskripte können wir ermessen, wie viele Abschriften es gegeben haben muss. Und dass diese Dinge genauso viral damals gegangen sind wie heute Anleitung, wie man die Schmerzen von Magersucht überwindet. Ja, und das finde ich wichtig, auch in unseren ganzen Internetdebatten, dass wir uns anschauen, wie alt diese, ne, diese Bedürfnisstruktur ist, die sozusagen darunter liegt.
Wäre das nicht, also um das jetzt mal so von außen zu betrachten, mir schien es, dass das vor allen Dingen eine Strategie auch deines Buches ist, darin vielleicht auch Präfiguration dessen, was du dann smarte Radikalität nennst, irgendwie ausfindig zu machen, die halt stark über eine Leiblichkeit, Körperlichkeit konnotiert ist. Und jetzt mal mit Lacan gesprochen, eine andere Form des Genießens eben auch anmoderiert, dass nicht dieses phallisch-klassisch heldenhafte Radikalitätsdenken. Weißt du, was ich meine? Wenn man das kontrastieren möchte, ja, ja. Aber es wäre, mir scheint, es ist nicht ausgeschlossen, wie du immer so schön sagst, man mag oder man kann an dieser Stelle, wenn man will, ja, vielleicht irgendwie so einen Unterschied einführen und sagen, dass das auch nochmal eine andere Form, wie soll man sagen, der Radikalität ist, die eher rhizomartig funktioniert, wenn man jetzt mal bei diesem Wurzelgedanken bleibt, der nicht sozusagen eine Vertikale des Ideals und der Wirklichkeit benennt, an dem man sich abarbeitet, und dann mit so einer phallischen, also geradewegs phallischen Agenda irgendwie die Realität so lange quasi missbraucht, um es mal so blöd zu sagen, bis sie irgendwie sich anpasst, sondern umgekehrt, die sich sozusagen einpflicht in der Art und Weise und trotzdem die Praktiken, das Brauchtum, wenn man so will, verändert und neue Formen in diesem Sinne auch kreativ aufmacht.
Und ich frage mich, weil ich im anderen Kontext drauf gestoßen bin, ob das aktuelle Interesse am Thema der Hexen da eine Rolle spielt. Das ist ein bisschen abwegig für alle, die nicht in den Kulturwissenschaften und Gender Studies und so drin sind. Aber da scheint es doch so zu sein, dass die Figur der Hexe viel von dem abbildet oder auffängt, was du gerade genannt hast. Oder eben meinetwegen auch diese rhizomartige Radikalität vielleicht eher verkörpert als andere. Also leibnahe Praktiken, Selbstermächtigung ohne große Institutionen und so weiter und so weiter. Also die Figur der Hexe sowohl als Abwehr bestimmter Formen von Radikalität, als auch jetzt als Bejahung von bestimmten Formen der Radikalität. Mehr eine Assoziation, aber ich frage mich, ob die dazu passt.
Also ich muss bekennen, Thomas, ich bin nicht in der Hexendebatte drin. Ich habe sie offenbar nicht zur Kenntnis genommen. Aber es wäre was, was ich vielleicht tun sollte. Also was klar wird, dass jedenfalls in diesem 11., 12. Jahrhundert es große religiöse Bewegung gibt, in denen Frauen in großen Zügen sozusagen sich gen Süden Richtung Italien bewegen. Und man einfach auch nicht weiß, was man mit denen will, denn die wollen ganz offenbar nicht heiraten und nicht in das Eheschema passen, die wollen offenbar ein anderes Leben. Das muss man ja auch nochmal sagen, ne? Klöster, also auch schon frühchristliche Autoren werben auch schon für das klösterliche Leben der Frauen, weil sie sagen, dann sterbt ihr sicher nicht im Kindbett. Also ihnen wird geradezu gesagt, ne, eure Jungfräulichkeit ist eure Rettung für ihr habt ein Leben vor euch, gerade in Zeiten, in denen die Wahrscheinlichkeit, durch die Ehe zu sterben oder durch das Kinderkriegen zu sterben, einfach sehr, 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 sehr hoch war. Und das war ein sehr gutes Argument. Und auch Frauen, die ein intellektuelles Leben haben wollten, die Wissen erwerben wollten, die experimentieren wollten, mussten sozusagen auf die Ehe verzichten. Und das in einem sozial akzeptierten Rahmen zu machen, setzte Klöster eigentlich mehr oder weniger voraus, die wiederum die Männer gar nicht wollten. Und immer die Päpste mussten immer erlauben, dass die Dominikaner auch einen weiblichen Ableger bekamen oder die Franziskaner auch einen weiblichen Ableger bekamen. Die eigentlichen Franziskaner und Dominikaner waren immer dagegen und es musste immer dann eine päpstliche Entscheidung her, damit man die Frauen irgendwie auffangen konnte, die sich aus dem herkömmlichen Rollenverständnis entfernten.
Immer progressiv, die Päpste.
Und dieser, aber dieser Unterschied, wer ist jetzt, wer ist eigentlich Hebamme und wird als Hexe verbrannt, ja, und wer ist aber vielleicht auch nur Hebamme und wird aber als Mystikerin geehrt, dieser Grat ist auch wahnsinnig schmal und haben auch viele Frauen extrem viel Glück haben müssen, um sozusagen in diesem schmalen Grat, um sich in diesem schmalen Grat zu bewegen. Ja.
Okay.
Ja.
Haben wir alles geklärt,
Haben wir alles geklärt? Haben wir erbaulich genug geendet?
ja, genau, nochmals. Wir muntern damit alle zu einer gesitteten Radikalität in Zukunft. Vor allen Dingen scheint ja auch dann mit dieser Radikalität als Reinigung ja, auch so eine Form der Vorbereitung einherzugehen. Ja? Das heißt, und das wäre die Frage, ja, auf was da noch alles auf uns zukommen mag, ja. Wir können aber trotzdem vielleicht so viel sagen, dass eine Auseinandersetzung mit deinem Buch eine gute Vorbereitung ist, mit Blick auf die Zukunft. Sei es jetzt komische Apokalypsen aus dem Silicon Valley oder vielleicht auch nur andere Ermächtigungspraktiken, die das Leben lebenswerter machen. Jedenfalls danke nochmal, Miriam, für natürlich die wie immer gewohnte hoch anregungsvolle und gleichzeitig auch gut informierte Auseinandersetzung. Wir können an der Stelle auch nur noch mal empfehlen, einfach sich das Buch anzuschauen. Es ist auch ein kleines ein Parforce-Ritt irgendwie durch die Ideengeschichte mit immer wieder sehr interessanten einfach auch
Ja.
Perspektiven, die dabei aufgehen. Und man wird einfach nur schlauer. Ja, das ist erfreulich an dieser Stelle. Ja.
Ja,
Okay.
vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Gelegenheit und ja, gerne wieder und viel Glück mit eurem Podcast und wie schön, dass es euch gibt.
Ja, wir freuen uns, dass du
Danke.
unser erster sozusagen Gast war, der uns beehrt hat in diesem Umfang und wir freuen uns auf gemeinsame Zukunft.
Genau. Bis
Alles Gute.
bald.
Ciao,
Ciao,
ciao.
ciao.
Arnold and Arnold.